Moin, Internet. Ihr hört Folge 176 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo, Christina.
Hallo.
Ihr werdet es schon gehört haben. Vielleicht werdet ihr es sehen oder noch hören oder noch sehen. Wir sind beide nicht gerade am Peak unserer Fitness. Mhm. Christina hat eine normale Erkältung quasi.
Du, ich weiß das selbst nicht so genau.
Ah ja. So. Auf jeden Fall mit Nase.
Mit Nase was, ja.
Ja. Ich habe auch so Nase. Ich hatte Plauderei aus dem Nähkästchen, eine Nasen-OP in der letzten Woche. Und dafür kann ich in Zukunft bestimmt ganz toll durch die Nase ein- und ausatmen und habe keine Schnarchprobleme mehr nachts. Aber lasst es euch gesagt sein, spaßig ist das auf jeden Fall nicht, das Ganze. Mhm. Und weil Spiele so eine tolle Ablenkung sind von solchen Sachen, würde ich sagen, tun wir euch und uns direkt den besten Gefallen, den man sich tun kann, und stellen ein paar davon vor, würde ich sagen.
Ja.
Und weil ich in der letzten Folge angefangen habe, gebe ich das Zepter hiermit an dich, Christina.
Ich fange direkt mit einem richtigen Banger an.
Stark.
Ich habe nämlich viel Heartworm gespielt. Also viel ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich habe jetzt so die Hälfte mit 3 Stunden. Und es ist ein Spiel von Vincent Adinolfi. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall hat Vincent da was richtig Gutes hingelegt. Und gepublished wird das Spiel von Dread XP. Man kennt sie, von denen haben wir schon oft gesprochen. Die haben Mortuary Assistant gemacht. White Knuckle, was du, glaube ich, letztens vorgestellt hattest. My Friendly Neighborhood, was ja auch schon so ein, ja, so ein lustiger Spin auf frühe Resident Evil-Spiele war. Und in die gleiche Kerbe fällt jetzt auch Heartworm. Also es ist einfach Fatal Frame oder Project Zero, hieß es ja in Deutschland, Europa. Das heißt, du hast ein Survival-Horror-Spiel, aber deine Waffe ist eine Kamera. Und deine Patronen, die Munition, sind quasi so Filmrollen. Und es gibt Rätsel, die bisher noch nicht allzu schwierig waren. Also so ein bisschen steht man hier und da natürlich auf dem Schlauch. Es ist so ein bisschen hin und her gelaufen, weil natürlich hast du ein begrenztes Inventar. Aber bisher lief das eigentlich alles ganz flüssig. Es war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung bisher. Am Anfang kann man sich aussuchen, ob man moderne oder Tank-Controls haben will. Also ob du eine Tank-Controls, dann musst du mit dem Digipad nach vorne drücken und dein Charakter geht nach vorne, ausgehend davon, was für den Charakter gerade vorne ist. Und du musst mit links, rechts den Charakter drehen quasi.
Für die Feinschmecker.
Also, leid ist, ja. Und modern ist quasi, dass du mit dem Stick arbeitest und die Kameraperspektive bestimmt, was vorne und was hinten ist. Was so ein bisschen funky ist, weil natürlich gibt es auch hier feste Kameraeinstellungen. Und wenn dein Charakter gerade noch quasi auf die Kamera zugelaufen ist und in der nächsten Einstellung von der Kamera wegläuft, solange du, so, dann hast du ja im ersten Frame, in der ersten Einstellung hältst du den Stick nach unten. Und wenn du den in der zweiten Einstellung weiter nach unten hältst, läuft dein Charakter trotzdem weiter nach vorne, obwohl er eigentlich auf dich zu zurücklaufen müsste. Und manchmal drehe ich da so lustige Pirouetten, weil ich damit noch nicht so ganz klarkomme. Gleiches gilt für Zielen. Auch da kannst du zwischen ja quasi Retro und Modern wählen und auch bei der Grafik. Man kann so richtig verpixelt spielen oder, naja, ich sag mal so, wie man sich die ersten Tomb Raider-Spiele vorstellt. Die waren, glaube ich, auch verpixelt, aber in meiner Vorstellung waren das so hyperglatte Polygone. Mhm. So ist dann die moderne Version, mit der ich spiele. Und es geht um Sam. Sam ist eine junge Frau und ihr Großvater ist gerade gestorben und das hat sie nicht überwunden. Also gerade vor 5 Jahren ist der gestorben. Und es gibt da wohl auch eine relativ große Familie, aber irgendwie ist sie immer allein und hat sich allein in ihrem Zimmer damit befasst. Und später wird auch angeteasert, dass es eine Scheidung gab und alles so ein bisschen kompliziert mit ihrer Familie. Und sie flüchtet sich dann in Internetforen, wo die Leute Mulder heißen, weil Akte X ja gerade voll das Ding ist.
Natürlich.
Und in so Foren darüber diskutieren, wo es eine Schwelle ins Jenseits gibt. Und dieses eine Haus in Connecticut soll so eine Schwelle sein. Und das ist quasi das Tutorial, dieses Haus. Man läuft da so ein bisschen durch. Alles ist super gruselig, obwohl gar nichts passiert. Und du lernst die Rätselmechanik kennen, wirst mit der Kamera vertraut und man erfährt so ein bisschen Hintergrundgeschichte über dieses Haus. Es ist super traurig, da hat ein Opi gewohnt und er hat dann festgestellt, dass seine Frau an Demenz erkrankt und hat dann die Termine für sie gemacht und dann geht das in diesen Tagebucheinträgen, wie das halt immer so ist in diesen Spielen, erfährst du die Backstory, ohne dass du die Charaktere jemals triffst. Und es ist super traurig alles. Und die ganze Welt, in die Sam dann reingezogen wird, von so einer Figur, die aussieht wie der Raincoat-Killer aus Deadly Premonition, also so Feuer als Augen, so eine rote Kapuze, gigantisches Vieh, aber es hat halt Klauen auch. Das verfolgt sie dann. Meine These ist, das ist irgendwas, womit sie sich auseinandersetzen will, wovor sie jetzt noch wegläuft. Eigentlich ist das aber was Gutes, weil sie wird dann in diese Fernseherwelt reingezogen. Und jedes Level hat Aspekte aus ihrem Leben oder von Leuten, die ihr nahe standen, die halt was Traumatisches erlebt haben. Also es wird der Selbstmord der Mutter ihrer besten Freundin angeteasert. Wenn du in einem bestimmten Haus im Badezimmer bist und die Badewanne anklickst, so, dann kriegst du halt dieses kleine Stück Information. Das heißt, man läuft viel einfach auch durch die Gegend und klickt einfach alles an und erhält dann so 1-2 Zeilen Infos. Und ja, gameplay-technisch so diese Gegner, die es da bisher gab, an denen bin ich größtenteils vorbeigelaufen, es sei denn, es war irgendwie so ein kleiner Korridor oder sowas. Das erinnert mich schon alles sehr, sehr an wirklich Survival-Horror Ende der 90er, Anfang der 2000er, auch so, was die komplette Ästhetik angeht. Und dafür habe ich ja einen extrem soften Spot. Mhm. Deswegen fand ich es gut, aber auch, weil es so ein bisschen, es ist halt nicht diese klassische Heldengeschichte und es ist keine große Apokalypse. Und es ist auch nicht wie bei Silent Hill so die Perspektive von einem Mann, sondern es ist halt eine junge Frau, die irgendwie versucht, weiterzukommen, obwohl sie feststeckt in dieser Trauer. Und das ist, finde ich, eine total interessante Perspektive und ein interessanter Ausgangspunkt. Und es gibt dann Bosskämpfe, mein Gott, die quasi dann das Ende des Levels bedeuten. Es gibt 3 Enden und ja, ich habe richtig viel Bock, das weiterzuspielen. Bisher ist es sehr angenehm zu spielen, es macht richtig Spaß. Es ist nicht zu gruselig, es ist eher weird als gruselig. Und damit ist es, finde ich, ein hervorragendes Lost Levels-Spiel.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen dieses Dread XP-Ding, ne? Weil da ist ja.
Ja.
Also, die haben schon auch Horror-Spiele, aber es ist auch echt viel einfach so, wo man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, das sind irgendwie so Jumpscares oder sonst irgendwas, das ist irgendwie mega gruselig und gory und so. Das ist ja oft auch einfach so dieser, ja, einfach so ein, die einfach so einen leicht abgefuckten, trippy Vibe haben, die Spiele von Dread XP.
Ja, die sind auch einfach goofy manchmal.
Ja.
Also in My Friendly Neighborhood bist du ja mit so Handpuppen in einer Welt. Und ich erinnere mich auch bei Mortuary Assistant. Klar hat das so Jumpscares, aber es ist auch einfach super witzig, wenn du da so einen Geist rumlaufen siehst. Hier ist Sucker for Love. Das sieht jetzt auch nicht so gruselig aus, kann ich aber nicht beurteilen. Ich habe doch letztens im Discord was gepostet von einem Spiel, das du vor Jahren vorgestellt hattest. War das nicht auch von denen? Scheinbar nicht.
Ja, doch. Dread Delusion.
Ja, ist auch von denen. Ach, da ist es. Ja. Meine Güte, kannst du ja dran vorbeigescrollt. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, glaube ich.
Ja, genau. Also es ist ja so ein bisschen ja. Morrowind in Horror in Anführungsstrichen, weird und so. Genau. Ja. Ja, war spannend. Also, und ich fand vor allem auch spannend, dass du ja meintest, dass du an den Gegnern einfach vorbeigelaufen bist. Und das ist ja eigentlich ja. auch so ein 90er Jahre Survival Horror Cheatcode, sag ich mal, weil das Spiel möchte dir vielleicht suggerieren, okay, du musst sie jetzt irgendwie besiegen, aber eigentlich kannst du an allen ja. vorbeilaufen. So, ne?
Ja, und das ist in der Overworld quasi, ist das auch super, super einfach. Und es wird dir ja auch an allen Ecken und Enden gesagt, Ressourcen sind rar, aber weil ich bisher an allem vorbeigelaufen bin, schwimme ich in Ressourcen so ein bisschen. Ja. Finde ich aber ganz angenehm. Was mir gerade noch einfällt, nachdem du in diesem Haus warst, kommst du in einen Hub, das ist ein Archiv. Und von da aus kommst du dann in die unterschiedlichen Bereiche. 3, glaube ich, sind es dann noch.
Mhm.
Und als ich das erste Mal dieses Archiv betreten habe, du stehst draußen und siehst in diesem, auch wenn man die moderne Einstellung gewählt hat, immer noch recht verpixelten Ding, so ein gotisch-romantisches Gebäude mit so riesigen Fenstern. Und das hat mich total daran erinnert, wenn du in Dark Souls 3 nach dem Archiv auf dieses Schloss zugehst, wo die Zwillingsprinzen drin sind. So an diesen Blick hat mich das erinnert. Oder auch in Lies of P, wenn du da auf die Kathedrale zugehst, so ein quasi der Zelda Breath of the Wild Moment, nur mit Gebäuden.
Ja.
So was Erhabenes irgendwie. Und das finde ich noch besser als so einen weiten Blick auf eine schöne Natur. So ein richtig, richtig schönes Gebäude einfach. Oh. Und dann siehst du das und es sieht okay aus. Und dann gehst du rein und dann sieht es aber noch viel krasser aus, weil dann ist es so ein mehr oder weniger runder Raum. Die Bücherregale gehen bis fast zu den Decken. In der Mitte ist so ein gigantisches Buch, von dem aber Ketten abgehen, die dann so kreuz und quer in der Decke hängen. Und dann hast du diese wunderschönen Fenster und alles ist bunt, aber auch düster irgendwie. Und dann stand noch ein Schachbrett in der Ecke und dann habe ich viel zu viel Zeit darauf verschwendet, eine richtig schlechte Partie Schach zu spielen. Aber ganz peinlich eigentlich. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich richtig so ein bisschen Gänsehaut hatte. Das war richtig, das sah schön aus einfach. Bisher hat die Welt das noch nicht wieder geschafft, diesen Moment zu rekreieren. Aber es sieht nicht schlecht aus so. Aber das war wirklich ein schöner Moment. Mhm. In so Pixelgrafik einfach. Wer hätte das gedacht?
Sind die Teilwelten, die vom Hub dann quasi abgehen, sieht man denn irgendwie so eine, also wenn's, sieht man denn irgendwie ein Thema an?
Mhm.
Also nach dem Motto, wenn es irgendwie jetzt um ein bestimmtes Ereignis geht, das dann da nochmal irgendwie aufgearbeitet wird,
Achso, ich glaube, die referenzieren kein bestimmtes Ereignis. Die haben halt Thematiken. Also das okay. erste ist dann so die Nachbarschaft, wo es viel um die Leute ging, die halt ihre Nachbarn waren und deren Schicksale. So. Aber es hängt sich dann an den Suborten. Also in dieser Nachbarschaft kannst du in ein Wasserhaus, auf ein Baseballfeld und sowas. Und jeder dieser kleineren Orte erzählt dann noch mal ein bestimmtes Ereignis. So.
Okay,
ja.
Verstehe. Ja, Hardware. Also ich wusste direkt, als ich gesehen habe, das wird dein Jam sein.
Ja.
So End-90er Survival-Horror-Look. Und ja.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das so toll finde. Aber es ist einfach so kompakt, weißt du. Es ist nicht überfordernd, weil du hast ja auch nur 6 oder dann 8 Inventarplätze. Und meistens sind es Schlauchlevel, so mehr oder weniger, ne? Also du hast dann, ist ja bei Resident Evil in den frühen genauso gewesen, dann hast du das RPD und dann die Kanalisation und dann auch das Labor oder sowas. das ist halt immer so ein sauberer Abschnitt. Mhm. Und das Allerbeste ist, wenn du auf der Karte sehen kannst, dass die Räume fertig erkundet sind und da nicht noch was rumliegt. Oh, das ist das Beste. Und das ist einfach so eine...
Eine Checkliste.
Schon so eine Checkliste, ja.
Ja.
Und es ist sehr befriedigend, das dann alles zu beenden und fertig zu machen und da durchzukommen.
Ja.
Ja.
Glaube ich. Apropos Checkliste. Gute Überleitung. Denn in meinem ersten Spiel geht es nur um Checklisten. Mehr oder weniger. Und zwar spreche ich über Time Flies. Time Flies ist entwickelt von Playables und gepublished von Panic. Panic sind die hinter dem Playdate, dieser kleinen Kurbelkonsole. Und die ja eigentlich bekannt geworden sind durch so eine Software für den Mac. Ich glaube, so eine Dateiverwaltungssoftware haben die eigentlich rausgebracht, ursprünglich mal. Okay. Ja, und jetzt machen sie quasi sowas. Und Playables, die... Ich habe schon mal in der Vergangenheit was von denen gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es vorgestellt habe. Es hieß, glaube ich, einfach Kids. Und die sind so ein bisschen, ja, die machen so verspielte Experiences eher als so reine Spiele. So, also die sind nicht so wirklich gamey, aber Time Flies ist schon deutlich gamier jetzt. Es ist eine Live-Sim, aber eine ultra kurze Live-Sim, weil man spielt eine Fliege.
Eine Eintagsfliege?
Quasi. Genau. Und ja, als so eine Fliege hat man natürlich nur eine bestimmte Anzahl von, also beziehungsweise der Clou daran ist, dass die Dauer deines Lebens wird errechnet aus der Lebenserwartung nach Jahren von dem Standard, wo du bist. So. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einem deutschen Steam-Account dieses Spiel kaufst, dann ist die Voreinstellung, die Lebenserwartung in Deutschland nach WHO-Daten wird genommen und das sind die Sekunden, die du Zeit hast, um dein Ziel zu erreichen.
Oh.
Ja.
Und das ist ja deprimierend.
Das sind 83 Sekunden knapp. Also eh schon am oberen Ende auf jeden Fall. Und du hast halt dann eben knapp über 80 Sekunden Zeit, um eine Bucketlist abzuhaken, eine Checkliste abzuhaken von Sachen, die du immer mal tun wolltest. Und das, also das erste Mal, wenn man sieht, diese Bucketlist, denkt man sich so, hä? Was soll das heißen? Weil da stehen Sachen drauf wie Go on Tour, Meet Your Biggest Fan, Explore Sexuality, Find God, Leave Your Mark. Ne? So was, wo man sagen wird, okay, das sind wirklich so Bucketlist-Items, die man vielleicht vor dem Ende seines Lebens wirklich mal abgehakt haben möchte. Einfach so große Fragen, große Themen. Ne? Start a revolution, bring people together, sowas. Mhm. Und man muss also erstmal dieses Level, in dem man sich befindet, es gibt 4 Level insgesamt. Ein Haus, dann so eine Kunstgalerie, ein Kanalsystem und dann nochmal so ein Endlevel. Man muss sie erstmal so ein bisschen erkunden. Das sind so 5 bis 6 Screens, die aber noch teilweise, also nee, 5 bis 6 Räume pro Level, die aber natürlich auch in Screens unterteilt sind, weil du hast natürlich nicht die ganze Sicht, weil du bist nur eine kleine Fliege. So, das heißt, um einen Raum vom Boden bis zur Decke zu sehen, musst du eventuell über 3 Screens fliegen. So, ne? Mhm. Und das ist alles sowieso schon ganz gut gemacht. Das ist so, ja, auch es sind quasi eigentlich nur Umrisse, mehr oder weniger. Manche Gegenstände sind auch gefüllt, aber es ist halt nie so wirklich eine Textur drauf, sondern es ist alles sehr verpixelt und sehr so ein bisschen krakelig auch. Die Schrift auch und so, also sehr, ja, pixelig eben. Und wenn man die Level erkundet und so ein bisschen ausprobiert, weil man merkt, wenn man an bestimmte Bereiche kommt, an bestimmte Gegenstände, die Zeit anhält, oben links, dann merkt man, okay, hier kann ich irgendwas machen. So, hier kann ich irgendwie als Fliege irgendwelche Dinge tun. Und dann manchmal ergeben sich da sozusagen die Sachen, wenn du halt irgendwas machst und merkst, ah, okay, das war der Bucketlist-Eintrag. So, ne? Und manchmal muss man ein bisschen mehr um die Ecke denken. Und ich kann eigentlich gar nicht wirklich was dazu verraten, weil das würde schon eigentlich zu viel, es würde, ist ja quasi der ganze Sinn des Spiels. So, ne? Mhm. Aber ein Beispiel vielleicht, es gibt ein Level, wo dann eben ein Punkt ist, Start a Revolution. Und das ist dann wirklich so, wie ich finde, also ja, schon so ein bisschen Zwinki-Zwinki, Elfenbeinturm-Semantik-Stuff, weil du setzt dich auf so ein Spinnrad und läufst halt in eine Richtung, damit es anfängt, sich zu drehen. Und weil Revolution ja auch Umdrehung einfach heißt, deswegen Start a Revolution, dann hast du quasi diesen Punkt abgehakt, weil das Rad hat sich einmal gedreht. So, ne? So in dem Bereich kann man das ungefähr ansiedeln. Manches ist so ein bisschen offensichtlicher, auch Get Drunk ist mit drauf, dann kann man sich wahrscheinlich schon denken, okay, ich muss irgendwo eine Quelle von Alkohol suchen, aber so leicht ist es dann auch nicht, weil natürlich, wenn du einfach in so ein Weinglas reinfliegst oder so, bist du halt tot. Mhm. Ne? Weil du bist ja eine Fliege. So. Und genau. Und ich habe, glaube ich, für alles zusammen so knapp 80 Minuten gebraucht für das Spiel, also um alles zu sehen, alles abzuhaken. Es ist so ein bisschen wie, es ist so ein bisschen wie Minute. Weiß nicht, kennst du Minute?
Ja, ja, ja.
Genau. Ja, wo du ja quasi auch 60 Sekunden Zeit hast, um das Spiel abzuschließen, aber es gibt dann immer wieder so Shortcuts und die du halt freischaltest und du bekommst so eine Routine rein in deinen Run, dass du halt in kürzester Zeit Dinge einfach schneller erledigen kannst. Und das ist bei Timeflies ähnlich. Plus, statt Shortcuts gibt es hier überall verteilt auch immer so Uhren und du kannst dich auf den Zeiger setzen. Und wenn du dann quasi in die andere Richtung drückst, hast du mehr Sekunden Zeit. Ne? Also ich hatte, glaube ich, das Maximum, was ich hatte in einem Level, waren dann 110 Sekunden oder so. Das war auch schon sehr optimiert.
Das ist voll die süße Idee.
Ja, total. Es ist sowieso, wie gesagt, es ist total, der Look ist total verspielt, die Idee ist total verspielt und total cute. Und ja, was ich halt da auch irgendwie spannend daran fand, ist, dass halt auf dieser Bucketlist halt so abstrakte Dinger drauf sind, aber auch so wirkliche Sachen wie, keine Ahnung, make new friends, don't die alone, travel the world, solche Sachen, ne? Also so große Ziele, die aber dann in diesem Spiel so ein bisschen umfunktioniert werden, einfach so in klein umgesetzt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, kommuniziert das Spiel ganz gut, dass natürlich kannst du dir eine Bucketlist mit diesen ganzen Sachen machen und du kannst sie aber nur abhaken, wenn du halt so ein bisschen um die Ecke denkst und einfach eine Nummer kleiner denkst. So, ne? Das heißt, für mich war das auch so ein bisschen okay. Das Spiel will mir suggerieren, vielleicht ist es auch okay, sich eine kleine Bucketlist zu machen. Weißt du?
Mhm.
So, keine Ahnung, ruf einmal die Woche deine Eltern an, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, natürlich nur, ne? So, ist klar, haben ja nicht alle Menschen. Weiß ich nicht. Lies jedes Jahr 5 Bücher oder sowas, weißt du, so in die Richtung.
Ja, das ist ja total einleuchtend. Aber also einerseits ist es ja total, wie heißt denn das, zum Scheitern verurteilt, schon im Vorfeld, wenn du dir so wahnsinnig große Ziele setzt. Und die bestehen ja eigentlich auch aus mehreren kleinen Schritten dann. Und was ist denn so ein großes Ziel? So Find Love oder sowas. Das ist doch so riesig. Oder also so Don't Die Alone oder so hattest du, ne?
Ja.
Das ist ja auch so abstrakt, dass es natürlich irgendwie in was Kleinem dann realisiert werden kann. Und ich glaube, es wird jetzt ein bisschen duselig so. Okay. Aber das ist es ja eigentlich wichtig zu realisieren, ne? Dass so riesige, abstrakte Dinge eigentlich klein, viele kleine sind.
Ja.
Ergibt das Sinn?
Ja, ja, voll. Naja, und das ist halt natürlich, dass man sich das, wenn man sich das vergegenwärtigt, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen weniger gelähmt ist davon.
Ja.
Ne? Ja. Dass man halt sagt, okay, es sind halt einfach kleine Schritte, die dahin führen. Und wenn man dann irgendwie nach 5 von 13 Schritten schon irgendwie für sich an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich habe das für mich geschafft, ich habe irgendwie was daraus mitgenommen, was auch immer, dann kann man auch den Haken machen, so, ne? Theoretisch.
Ja, man muss sich ja nicht direkt überfordern irgendwie, weil dann fängst du ja auch gar nicht erst an mit irgendwas, weil du weißt ja gar nicht wie.
Ja.
Also außer bei Get Drunk vielleicht, aber.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja.
Ja, fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, kleines Spiel, eine coole kleine Idee, gut umgesetzt. Die Fliege ist auch sehr cute, weil wenn du in diese Aktionsscreens kommst, sag ich mal, dann zoomt es auch so ein bisschen rein, also nur so ein bisschen, dann siehst du auch die Flügel und so, halt vorher siehst du nur als Punkt hat die Gegend fliegen. Und es gibt auch mehrere Momente, wo du Sachen schieben musst und dann setzt du dich quasi hin und dann läuft mit dieser Fliege so trippel, 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 trippel und dann schiebst du zum Beispiel so ein Glas oder so und ab so 3-4 Sekunden von Schieben stellt die Fliege sich auf ihre Hinterbeine und schiebt quasi mit den Vorderbeinen. So, das sieht total putzig aus. Also sehr, sehr cute auf jeden Fall auch. Und ja, definitiv empfehlenswert. Ich fand es auch super witzig bei der Ankündigung, dass wir, also bei der Release-Ankündigung, war der erste Satz in diesem Blogpost, in diesem News-Post bei Steam, Are video games a waste of time?
Mhm.
Und genau, große Frage. Die Antwort von Playables und Panic in dem Fall einfach, wissen wir auch nicht so genau, aber wir haben ein Spiel gemacht, das sehr kurz ist und das nicht zu viel in der Zeit klaut. So, qua Design, mehr oder weniger.
Naja, wenn du so anfängst, dann musst du ja fragen, ist nicht alles irgendwie eine Zeitverschwendung? Also, ist Essen nicht eine Zeitverschwendung oder Schlafen oder zur Arbeit gehen oder was malen? So, irgendwas musst du ja machen.
Es gibt gute und schlechte Zeitverschwendungen.
Naja, ich finde, Zeitverschwendung suggeriert irgendwie so, du musst jetzt hier tätig werden in deinem Leben und du musst permanent was machen, ansonsten ist es verschwendet irgendwie. Und das erzeugt so einen Druck, da gehe ich nicht mit einfach.
Ja.
Und man muss auch einfach mal, dann arbeite ich halt irgendwie 8 Stunden am Tag oder so, kann ja auch nicht ändern, deswegen muss ich mich doch nicht schlecht fühlen. Oder wenn ich 10 Stunden schlafe und dann noch 10 Stunden Videospiele spiele.
Klingt dann ist es halt Tag. So.
Wenn ich eine gute Zeit dabei hatte, wie kann das dann verschwendet sein? Das suggeriert immer, dass man was Besseres machen soll mit seiner Zeit.
Ja.
Und das ist ja, was ist denn dann überhaupt gut genug für meine Zeit? Und dann fängst du ja, also, nee, da kommt man ja nirgends hin mit.
Nee, das stimmt. Das sind die großen philosophischen Fragen, die wir hier auch nicht klären können, würde ich sagen.
Oh, ich finde, ich habe das gerade geklärt.
Ja, ja.
Für mich zumindest.
Man könnte Diskussionen aufmachen in diverse Richtungen, aber das wollen wir auch gar nicht.
Nein.
Wir wollen lieber noch mal mehr Zeit, in Anführungsstrichen, Verschwendung sprechen.
Ja.
Oder oh, Zeitnutzung.
Sorry, der Tee hat gerade noch mal richtig scheiße geschmeckt am Ende. Oh.
War noch ein bisschen Satz drin, ja?
Das ist so Kamillentee und das ist so. Das habe ich früher immer bekommen, wenn ich mich übergeben habe. Und jetzt ist es so. Diese Erinnerung
gute,
kurz wach geworden. Naja.
Gute Assoziation. Ja, ich hoffe, dein zweites Spiel bringt dich nicht zum Übergeben.
Ach du, es ist gemischt. Es ist echt.
Okay.
Es ist ein bisschen traurig. Es ist Ritual of Raven von Spellgarden Games, die das extrem gute Sticky Business gemacht haben, von dem ich. Erst dachte, finde ich richtig toll, dann dachte ich super boring und dann habe ich es Stunden gespielt, weil es doch sehr gut war. So, und von denen neues Spiel, von Team 17 gepublished, von denen ich so in Erinnerung jetzt eigentlich ja nur gute Sachen habe, nagelt mich nicht drauf fest. So, und das hier ist jetzt aber mehr als Sticky Business, sondern es gibt eine richtige Geschichte, es gibt richtig viel ja, Gameplay quasi. Und zwar ist man so eine kleine Zauberfigur, Hexe, Hexer, Hexer, wie man auch sein möchte. Kannst dich am Anfang designen und sowas, alles ganz cute. Und dann leuchtet es pink und auf einmal ist man in so einer Welt, wo alles voller Natur ist. Und man ist offensichtlich in der Bibliothek beim Schreiben der Masterarbeit durch so ein Portal gekommen. Man ist jetzt in dieser anderen Welt, wo es Magie gibt. Und da empfängt einen so eine Naturhexe. Und es ist dann halt so ein Tutorial, die dir erklärt, auch du kannst lernen, Magie zu wirken, aber du brauchst dafür einen Verbündeten. Und dann gibt es noch, um diesen Verbündeten zu rufen, muss man ein Ritual durchführen. Dafür brauchst du Pflanzen. Manche kannst du einfach so in der Gegend pflücken, aber meistens verlieren die Pflanzen dann ihre magischen Kräfte. Es sei denn, sie werden von einem, ja, von einem arkanen Konstrukt, heißt es, glaube ich, gepflückt. Dafür brauchst du Tarotkarten. Die ist dann irgendwie in dieser Tutorial-Figur schon drin, in diesem kleinen Pot. Und dann hast du nochmal Karten, um den zu aktivieren. Das ist so ein bisschen, du machst zwei Bewegungskarten, sagst ihm, auf welche Felder er gehen soll oder in welche der vier Richtungen, wie oft. Und dann klickst du auf Ernten. Und dann klickst du auf ein Feld nach unten und nochmal ernten. Und dann machst du so eine Befehlskette und dann erntet er dir diese zwei Pflänzchen. So. Und dann geht es weiter. Dann wird die Hexe, die nämlich ihren eigenen Vertrauten verloren hat, die wird dann weggerufen, muss dann ganz schnell durch so ein Portal, um ihren Vertrauten dazu suchen. Und dann ist man allein in dieser Magiewelt. Und dann geht man los und erkundet. Und dann findet man eine zweite Person, die da lebt, die einem dann noch mehr erklärt. Weil diese Karten, die du in die Pötte packen kannst, da gibt es noch viel, viel mehr Karten. Und das wird dir dann alles so erklärt. Und das hat jetzt irgendwie eine Stunde schon gedauert. Und da hatte ich dann auch irgendwie keine Lust mehr, weil es ist so wahnsinnig viel Text. Es ist extremst viel Text einfach. Und vor allem ist es telling, not showing. Also es ist ja so ein bisschen, ich kenne das nur aus der Literaturwissenschaft, ne, dass du halt, oder in Filmen gibt es das auch viel, wenn dir ein Charakter erklärt, wie es allen Charakteren gerade geht und in was für einer Situation sie sind. Das kann als Stilmittel eingesetzt werden und richtig wirksam sein, ist aber eigentlich super boring. Du willst die Action ja sehen, du willst sie erleben. Und hier ist es so, mir wird die ganze Zeit erklärt, in was für einer Welt ich bin, anstatt dass ich es selber erleben kann, was in dieser Welt so passiert und wie die funktioniert. Und on top kommt dann halt noch, dass es, ich will jetzt nicht gemein sein, aber es ist geschrieben von jemandem, der nicht viel schreibt. Es ist so, vieles passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und die Charaktere, die da durchkommen sollen beim Dialog, die sind ein bisschen zu stark an manchen Seiten und zu schwach an anderen geschrieben. Also es ist wirklich so ein, dir wird auf dem Silbertablett präsentiert, was für eine Art Charakter das sein soll. Und das ist so on the nose, dass es einfach nicht schön klingt. Und da ist nicht viel mehr Substanz dahinter irgendwie. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Was mir gefällt, ist eigentlich, wie das Spiel aussieht, weil es ist super cute. Und zwischen diesen Dialogen, von denen es wirklich extrem viele gibt, hast du auch so Rätselpassagen. Du musst dann halt deine eigene kleine Farm bauen und du musst diese arkanen Konstrukte dann programmieren im Grunde. Und dann hast du noch so andere kleine Konstrukträtsel, wie du dann Wege freischalten kannst, wo du quasi, du hast dann so markierte Felder. Und dann musst du ein Konstrukt so programmieren und die Bewegungskarten so da reinlegen, dass es jedes Feld exakt einmal abläuft. Ne? So ein ganz klassisches Rätsel eigentlich. Und das wiederum macht dann Spaß. Und so ein bisschen craften und Rituale machen. Und ich wünschte, davon würde es mehr geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich es zu Ende spielen werde, weil mir dieser ganze Fluff zu viel ist. Und es ist kein guter Fluff. Es ist so, die labern einfach so viel. So, lass mich doch die Welt da erkunden. Lass mich das doch in Ruhe selber irgendwie mal machen. Ich bin noch gar nicht richtig angekommen in dieser Welt, weil du von vorne bis hinten bequatscht wirst von allen. Und das macht irgendwie, das ist einfach nicht so meins. In den Steam-Reviews habe ich gesehen, dass es durchaus Leuten extrem gut gefällt, genau dieser Aspekt, was ja vollkommen okay ist, aber ich werde dem Spiel nochmal eine Chance geben, aber vielleicht killt es das dann einfach für mich und vielleicht steige ich dann beim nächsten Spellgarden-Spiel wieder ein.
Ja.
Und spiele über Hardworm zu Ende.
Auf jeden Fall Kontrastprogramm, Hardworm, ja. Ja, aber schade. Also ich, gerade wenn man sich so die Screenshots anguckt, die Welt sieht ja eigentlich schon, also das sieht schon irgendwie alles sehr, sehr cute und auch interessant aus, dass man es irgendwie selber mehr auf eigene Faust irgendwie erkunden möchte. Und ja, also was ich ganz gut finde, ist, dass, glaube ich, also von dem, was du erzählt hast, halt, dass man, also was ich gut finde, aber was ich auch nicht verstehe auf eine Art, ist dann, dass man dieses die Landwirtschaftskomponente automatisiert, wenn man, also ich meine, wenn man sie einbaut,
also,
ja, ne, wenn man eine Farming Sim macht, dann gehört er dazu, dahin zu laufen und Sachen einzusammeln und Sachen zu wässern und so. Wenn du das,
ich weiß genau, was du meinst, ja.
Wenn du das dann automatisierst, warum hat man es dann drin, so?
Also, so ein bisschen kann ich es schon verstehen, weil auch Harvest Moon, Stardew Valley, die haben ja auch alle Möglichkeiten, das zu automatisieren. Mhm. Aber eigentlich erst dann, wenn du es richtig groß aufziehen kannst, du musst dich da halt hinarbeiten, ne? Und ich, also, hier ist es ähnlich, dass du halt, dass sich das erst noch so entwickelt, so ein bisschen. Aber ich glaube, vielleicht ist auch nicht so ganz klar gewesen, oder für mich ist es vielleicht einfach nicht ganz klar, was für eine Art Spiel das sein soll, weil eine Farming Sim ist es eigentlich nicht. Und dann ist es okay, das zu automatisieren. Ja, ich weiß nicht.
Ja.
Es ist so ein bisschen all over the place für mich. Ich glaube, da haben wir letzte Folge aber auch schon drüber gesprochen. Manchmal ist man einfach nicht im richtigen Headspace für so ein Spiel. Und vielleicht war das jetzt bei mir der Fall.
Ja, klar.
Du, wirklich. Ich probiere es einfach nochmal weiter. Ich update im Discord dann.
Sehr gut.
Eine Chance von so, sagen wir, 10%, dass ich es durchspiele.
Okay.
Vielleicht kickt's ja noch.
Also wenn ihr wissen wollt, ob Christina es durchgespielt hat oder abgebrochen hat, einfach in Discord droppen.
Oh, das sind Link. Die Fragen, die einen nachts wach halten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auf einigen Leuten bestimmt auf der Bucketlist.
Ja, checken, stimmt, das kann
checken,
sein.
Checken, ob Christina dieses Spiel fertig gespielt hat. Und wenn ihr einen Haken machen wollt, der Link ist in den Shownotes oder auf lastlevels.de. Ja, Ritual of Raven, alles klar. Dann sliden wir direkt weiter, würde ich sagen, zum nächsten Spiel. Und
ja. Oh, sliden ist eine Überleitung, oder?
Oder nicht? Ja, doch, doch, schon auch. Und zwar Fumes. Also früher, in der Zeit, als es noch sehr viel mehr so Arcade-Racing-Spiele gab, so 90er, 2000er, gab es ja auch einige Spiele, die das naheliegende kombiniert haben. Autos und Waffen.
Ja.
Ne? Also, ich habe geliebt Interstate 76. Dann gab es auch noch sowas wie Twisted Metal zum Beispiel, diese Spielereihe. Und heute ist aber so ein bisschen gefühlt ins Hintertreffen geraten. Es gibt mehr Simracer tatsächlich, als so richtige stumpfe Arcade-Rennspiele. Ja. Und Fumes ist halt so ein Gegenentwurf, sowohl visuell als auch vom Spielprinzip her. Ist von einem sehr, sehr kleinen Team aus Polen gemacht, unter anderem mit Leuten, die an Frostpunk gearbeitet haben und an Superhot. Und ja, es ist ein Arcade-Racer, in dem du deine Autos mit Waffen aufrüsten kannst. Raketenwerfer, Maschinengewehre, Shotguns, ne, die Standards. Was man so braucht. Und es spielt, wie soll es anders sein, in der Postapokalypse, nicht näher benannten. Ja, man denkt natürlich direkt Mad Max, das wissen die auch. Deswegen ist in der Intro-Sequenz, bevor du das die Kontrolle übernimmst über dein Auto, sieht man dein Nummernschild, auf dem steht Not Max. Mhm. Und ja, man weiß nicht genau, wer man ist, was passiert ist, wo man ist, wann es spielt. Ist aber auch egal, weil es ist wirklich so ein Drop-in-Drop-out-Spiel, wo man wirklich halt mal so eine 10-Minuten-Session macht und mal so ein paar Sachen erledigt. und ist noch im Early Access, vielleicht kommt noch eine Story, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und der Einstieg ist halt direkt nach diesem Intro-Film, steuerst du ein Auto, die wird erklärt, wie du es steuern kannst. Also von hinten hast du die Kameraperspektive. Kannst die Kamera drehen, WASD fahren, bremsen, Dinge abfeuern. Und dann kommst du halt direkt in den ersten Kampf gegen andere Autos. Das ist relativ easy. Und dann kommt aber so ein Boss. Und das hat schon so das, hat schon so den Vibe Dark Souls-Bosse. Also nicht von der Schwierigkeit her, aber vom Auftreten her. Weil dieser Boss ist einfach so ein Öltanker auf so 6 riesengroßen Rädern.
Okay.
Und in vorne ist quasi so mit Zickzack so ein Maul reingeschnitten, vorne in das Schiff. Und da kann dann so, ist auch ein Flammenwerfer drin. Das heißt, kann ich auch mit so einem Flammenwerfer besprühen, ne? Ganz klar. So.
Ein Feuerspein.
Ein Feuerspein, genau. Und auch hier Dark Souls, es ist klar, dass du diesen Kampf nicht überleben wirst, weil du bist zu schwach, bist nicht gut ausgerüstet, du machst irgendwie, mit jedem Treffer machst du 0,00000000001% Schaden, so ungefähr. Das heißt, du stirbst immer in diesem ersten Kampf. Und der Twist ist, du bist anscheinend gar kein Mensch, sondern du bist irgendwie so eine amorphe Masse, du bist so eine Wolke, weil wenn du stirbst, dann kommt quasi aus deinem Auto so eine Wolke raus, so eine lila Wolke. Und die fliegt dann einfach zum nächsten Auto und ergreift von dem Besitz. Das heißt, die Frage ist, gibt es überhaupt noch Menschen? Oder sind das alles so, sind die anderen Autos auch von Wolken alle gesteuert? Oder sind das Menschen? Man weiß es nicht genau. Und du hast dann einen Kontakt namens Scrapper, der auch mit so einem großen Laster durch die Gegend fährt, was deine mobile Garage ist und deine Werkstatt und so. Und der nennt dich quasi nur The Passenger. So.
Mhm.
Also, genau. Und der erklärt dir dann auch, was mehr oder weniger zu tun ist. Also eigentlich geht es nur darum, dich durch eine Reihe an Bossgegnern zu kämpfen. Also das ist schon eine Open World. Also du kannst hinfahren, wo du willst. Und überall auf der Welt, in der Welt sind so Events verteilt. Die sind markiert durch so rote Wolken. Und das kann zum Beispiel sein, einfach, du fährst rein, es startet ein Kampf, du musst alle Gegner besiegen. Du fährst rein, es startet ein Rennen, du musst halt als Erster das Rennen abschließen. Du fährst rein, du musst so einen Konvoi finden, den du nicht beschädigen darfst, aber du musst die Wachen ausschalten um diesen Konvoi herum. So, das sind so ein paar von den Spielarten. Und nach jedem erfolgreichen Kampf bekommst du Equipment in verschiedenen Stufen. Es gibt so ein Tiersystem, also wie man es erkennt, ne, von C bis S. Also S, A, B, C. Und damit kannst du dann also es ist zufällig ausgewürfelt. Das sind dann, können Waffen sein, können neue Karosserien sein, weil natürlich du auch die Möglichkeit hast, dir eigene Autos zusammenzustellen. Da gibt es so eine Jeep-Karosserie, dann so ein ganz kleiner Kleinwagen, so ein klassischer, so ein Muscle-Car, so ein bisschen so ein Mini-Transporter, so ein VW-Bus-ähnliches Ding gibt's auch. Und für die schaltest du dann, also Waffen kannst du an alle Autos dran bauen und die jeweiligen Autokarosserien haben da auch noch verschiedene Aufhängungen, also Monster Truck, Offroad, dann so ein bisschen wie so Panzerketten, so. Und so kannst du dir ein Auto so zusammenstückeln. Nicht alle Fahrzeuge haben die gleichen Slots, die du besetzen kannst. Also zum Beispiel, es gibt einen, wo du links und rechts eine Waffe anbauen kannst und hinten, aber nicht vorne. Das heißt, du kannst eher nur nach hinten schießen oder zur Seite. Es gibt einen, wo du nur eine Waffe anbauen kannst. Ja, und du kannst diese Waffen auch upgraden. Du kannst dann dafür andere gleichartige Waffen benutzen. Also zum Beispiel, du kannst halt, wenn du 5 Maschinengewehre gefunden hast, kannst du sagen, okay, ich möchte dieses behalten und einfach mit den 4 anderen upgraden. Und irgendwann steigst du dann auch in der Stufe halt. Und das Zweite, was du ausrüsten kannst, sind so Plätze für Cargo. Und dieses Cargo ist aber eigentlich nur eine Währung dafür, dass du, es gibt so Anomalien in dieser Welt, die halt dich und andere Autos beschädigen, und es gibt so, an bestimmten Punkten werden Anomalien erforscht von so Research Towers, und da kannst du Cargo abliefern. Und wenn du dann, wenn die Leiste voll ist, dann ist es quasi, ist sie dir freundlich gesinnt, die Anomalie, und beschädigt nicht mehr dich, sondern nur die Gegner. So. Mhm. Und wenn du halt Cargo aufgeschnallt hast, ist nochmal so ein bisschen, kommt noch so eine andere Komponente mit rein, weil dann wirst du immer auch wieder angegriffen von, ja, Dieben, die dann deine Cargo halt klauen wollen. Und du musst auch gucken, welches Terrain du fährst, weil die Spanngurte halt irgendwann reißen und dann musst du wieder zurückfahren, das Cargo wieder aufsammeln. So, also noch so ein bisschen andere, die Death Stranding-Komponente, sage ich mal, kommt dann da dazu, in dem Aspekt. Und genau, also letzten Endes wirklich ist es halt Equipment sammeln, Dinge upgraden, Bosskampf zu Bosskampf. Ja, und es ist auch noch, glaube ich, noch viel zu tun für die Devs. Also die haben schon noch einiges vor im Early Access. Und man muss sich an die Steuerung wirklich gewöhnen, weil die ist schon sehr weich. Also es ist sehr schnell, dass du dich irgendwie so drehst oder mal so einen Salto schlägst oder so. Das war auch nicht schlimm, weil wenn du halt einen Salto schlägst, dann stehst du ja gleich wieder auf allen Vieren so ungefähr. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber auch mal was anderes finde ich ganz cool. Guter Soundtrack auch, halt so wie man es erwartet, so ein bisschen wüstenmäßiger, wüstenrockig, sage ich jetzt mal, so in die Richtung, so ein bisschen metalmäßig.
Was ist denn wüstenrockig?
Ja, das ist halt so ein bisschen. Also es gibt ja das Genre Desert Rock tatsächlich. Das ist sowas,
was. Also, was ich mir darunter vorstelle, ist so. Mit so einem Drumstick auf so ein leeres Ölfass schlagen. Das Geräusch stelle ich mir vor.
Nee, schon anders auch. Also es ist so ein bisschen
Desert Rock. Oh Gott.
Desert Rock ist so sowas, was zum Beispiel eine Band wie Queens of the Stone Age gerade in der frühen Phase gemacht hat. Die fallen so unter den
Ja, jetzt muss man natürlich wissen, was sie in ihrer frühen Phase so gemacht haben.
Ja.
Ich werde mir das einfach mal später anhören.
Mach das mal. Und genau, also guter Soundtrack, sehr treibend, passt sehr gut dazu. Und was halt auch tatsächlich ganz cool ist, ist, dass du deine Autos auch selber designen kannst. Also du kannst die in verschiedenen Farben ausstatten, in verschiedenen Sticker, die du freischalten kannst. Und dann kannst du die auch so.
Das wäre absolut verlorenes Potenzial, wenn das nicht ginge.
Voll. Und
das
du kannst
muss ja sein.
Du kannst die Sticker halt skalieren, Sticker auch noch einfärben, frei platzieren auf dem Auto und also auch mit Ebenen. Also du kannst sie, wenn du halt also wie so ein ganz einfaches Grafikprogramm, dass du halt sagst, okay, die hintere Ebene ist natürlich, liegt hinter allem und alles, was davor ist, ist drüber gelegt und da kannst du da so ein bisschen Ebenen aufeinander bauen.
Ja, so wie ich Grafikdesign mit PowerPoint mache, so stelle ich mir das vor. Ja.
Genau, und das macht richtig viel Spaß, weil es halt natürlich auch sehr zugänglich ist. Und ich glaube, die Devs sind da auch so ein bisschen dahinter, dass da vielleicht Leute das auch da auch irgendwie Zeit mit verbringen, weil du kannst auch deine Designs exportieren und andere importieren. Das heißt, um der extremen PS1-Optik und dem PS1-Vibe entgegenzukommen, einfach mal Designs exportieren, auf einen USB-Stick ziehen und untereinander tauschen. So.
Wow, ja. Yeah.
Für den vollen Retro-Vibe. Genau, also es hat so ein, das ganze Ding ist halt so, und auch von den wenigen Dialogen, die man so hat, die sind halt so trashy, so, aber so B-Movie-mäßig halt, ne? Also es ist halt wirklich einfach so ein spielbarer B-Movie. So, und macht richtig viel Spaß. Man kann, wie gesagt, reindroppen, 10 Minuten spielen, hat man irgendwie 2-3 Events gemacht, dann machen wir vielleicht noch einen Boss, so dann auch das vielleicht 5 Minuten, den Boss noch zu schaffen und dann hat man auch wieder eine Session beendet. So, super kurzweilig und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann in der 1.0 aussehen wird, aber ja, ich hatte auch damals schon, die hatten schon vor Ewigkeit mal eine Demo auf itch.io, so eine Pre-Alpha, bevor es in Early Access ging. Da war es noch ein bisschen anders gestaltet, das Spiel, also vom Flow her. Und vom Loop besser gesagt, vom Gameplay-Loop. Aber damals hatte ich auch schon richtig Bock da drauf. So, und ja, ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt weiterspielen werde, aber ich werde auf jeden Fall sporadisch mal wieder reingucken und wenn die 1.0 draußen ist, auf jeden Fall nochmal ein Update geben.
Ja, ich habe hier das kurz mal nachgeguckt. Es soll auf jeden Fall noch eine Story und Lore und Missionen und sowas geben.
Ah ja.
Und ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es ja eine biblische Apokalypse.
Oh.
Ich komme noch auf, weil in Supernatural und sowas sind die Dämonen ja auch immer Wolken, so schwarze, rote, was auch immer. Vielleicht ist es hier eine lila Wolke. Vielleicht stellt sich am Ende raus, dass in diesen Tanker zum Beispiel sich so Menschen zusammengerottet haben. Wie das eine Ende von Resident Evil Afterlife, glaube ich.
Ja.
Diesem schlimmen Resident Evil Film, wo sie dann alle auf einem Schiff sind. Weißt du, weil irgendwo muss sich die Menschheit ja versammeln. Warum nicht auf so einem Öltanker? Und vielleicht bekämpfen die Menschen die Invasoren. Vielleicht ist es auch eine Alienwolke oder sowas.
Oh.
Vielleicht spielt man die Bösen und rottet den letzten Rest Menschheit aus.
Also es ist Are We the Baddies oder wie? Oh.
Maybe. Das wäre echt lustig.
Ja. Ha.
Tja, wer weiß, vielleicht ist es aber auch so ein Cleansing-Nebel irgendwie, der die Welt befallen hat. Vielleicht ist es wie dieser eine schlimme Johnny Depp-Film, wo Transcendence, wo er sein Bewusstsein in eine KI hochlädt und vielleicht kann man Bewusstsein in eine Wolke hochladen hier.
Oh.
Vielleicht ist sowas.
Also, ich würde sagen, falls die Devs noch Input brauchen für ihre Story, ja, einfach dich kontaktieren. Du hast da schon sehr gute Sachen rausgepickt. Ja.
Ich bin richtig gespannt, was es ist. Ich hätte schon gerne eine Erklärung für die Wolke.
Ja, ja, die kommt mindestens im Discord dann, ne?
Ja, und vor allem steht hier in der Roadmap nicht nur proper Story, sondern auch Lore.
Ja.
Da erwarte ich halt richtig viel.
Ja.
Ah, gut.
Wir dürfen gespannt bleiben.
Wir behalten das mal im Blick.
Definitiv.
Ja.
Ja, kommen wir zu den Lecker-Levels für diese Woche. Oder diese Folge, besser gesagt. Christina, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht. Das heißt The Kamogawa Food Detectives. So sieht
es
aus. Guck, mit einer kleinen, süßen Katze vorne drauf. Das ist tatsächlich, jetzt muss ich kurz da nochmal nachgucken, schon vor einiger Zeit erschienen, 2013. Aber es wurde erst 2023 ins Englische übersetzt. Ist nämlich ein japanischer Bestseller, steht hier vorne drauf. Und das Lustige ist, der Autor, eigentlich ist es ein Zahnarzt, aber er schreibt halt ganz viel über Kyoto, seine Heimatstadt. Und in Kyoto sind auch die Kamogawas beheimatet. Das sind Vater und Tochter, die ein sehr unscheinbares Restaurant betreiben. Und dann ein Kapitel ist immer ein Spezialauftrag, weil die haben nicht nur dieses Restaurant, sondern sagen auch, wir finden dein Essen und machen das dann quasi für dich.
Aha.
Und dann hast du halt Leute, die da hinkommen, erst haben alle Probleme, das zu finden, weil es gibt kein Schild, es gibt keinen Vorhang, es gibt irgendwie nichts. Und dann setzen die sich hin, bekommen alle dasselbe Essen oder so ein Fixed Menu. Und manchmal bekommen die Leute einfach das, was so übrig geblieben ist von anderen, weil ein bisschen zu viel gekocht wurde und alle lieben das Essen immer. Und dann werden sie ins Hinterzimmer geführt, wo die Tochter die Leute dann interviewt. Und dann sind das ganz unterschiedliche Geschichten. Also eine war eine Frau, die war verheiratet, aber ihre Familie fand diese Heirat nicht gut, weil ihr Mann nur in Anführungszeichen Restaurant hatte, das dann schließen musste und sie haben sich scheiden lassen. Und er hat dann irgendwo anders ein Restaurant aufgemacht. Und sie will genau das Essen haben, das er da gemacht hat. Ich glaube, Tonkatsu war es. Warte. Ja, Tonkatsu war das. Und dann hast du so versucht, die Tochter so noch ein paar Details rauszukitzeln. So, ja, wo genau war das denn? Wonach hat es geschmeckt? Und dann macht sich der Vater auf die Suche. Der sagt dann immer, okay, komm, in 2 Wochen wieder. Dann ist Cut, dann kommen die Leute wieder ins Restaurant und er stellt ihnen dieses Essen hin, das genauso schmeckt wie das, wonach sie gesucht haben. Wobei sie das Rezept halt selber nicht nachvollziehen konnten, keine Ahnung hatten. Und dann erzählt er immer, während die essen, so, ja, oder jetzt ist gerade so eine junge Frau, die von ihrem Opa in so ein Restaurant geführt wurde. Und dann ist es so, ja, das ist so in der und der Gegend und er hat dann immer das und das benutzt und da ist die und die Orange drin und hier schmeckst du die Soße. Das ist ja der Bäcker in dem Ort, der kam aus einem ganz anderen Ort in Japan und da hat er das Brot immer mit hergeholt und sowas. Und dann erklärt er immer und du kriegst so richtig Bock nach Japan zu reisen einfach. Und es ist so eine heile Welt. Am Ende gehen die Leute dann immer den Tränen nah, würde man meinen. Oder denkt man, und dann sagen die immer, okay, wie viel kriegst du von mir? Und dann sagt der Vater immer, lass stecken hier, überweis auf dieses Konto so viel, wie dir das wert war. Es wird einfach gar nicht über Geld gesprochen. Und es ist alles heile in dieser Welt. Also es passieren den Leuten die Gründe, warum sie da hinkommen und nochmal so ein Essen aus ihrer Kindheit oder von früher oder sowas noch einmal essen wollen, die sind meist relativ tragisch so. Und da hast du so ein bisschen was von der realen Welt, die immer so mit reintröpfelt. Das ist wie wenn du einen Regenmantel anhast oder einen Regenschirm, ist noch besser, einen Regenschirm hast. Und dann kommst du in so ein Restaurant und den klappst du zusammen, der Regenschirm, und der tropft noch so ein bisschen auf den Boden. Und so wie diese Regentropfen kommt so ein bisschen was von der bösen, gefährlichen, echten Welt in dieses Restaurant rein. Aber wenn du dann da sitzt und ein warmes Mahl hast und es ist so alles, was du dir jemals erhofft hast von dem Essen, dann ist die Welt in Ordnung. Und genau das ist so dieser Vibe vom Buch, ohne dass es so ein toxisches Positive Vibes Only ist. Du hast einfach so ein wohliges Gefühl, wie wenn du halt was richtig Gutes isst. So, wenn ich jetzt nochmal so Klöße von meiner Oma essen könnte, ne? Das Gefühl ist dieses Buch quasi. Vermischt mit diesem, man hat richtig Bock, an diese Orte zu fahren. Dann wird da von irgendeinem Tempel erzählt und wo dann irgendwie so ein Orangenbaum daneben steht oder ich weiß nicht was. Und dann ist aber der Fisch aus der und der Region und der Reis aus noch einer anderen und der wird so und so hergestellt. Da kriegst du einfach richtig Bock auf die Welt. So.
Ja.
Ja.
Ja, voll.
Das ist ein sehr gutes Buch. Ich verstehe, warum es ein Bestseller ist.
Ja. Ja, klar. Gerade Japan und kulinarisch ist natürlich, ich darf das ja sagen, ich kann aus Erfahrung sprechen, ich war schon zweimal da.
Ja.
Ist natürlich auf jeden Fall eine Reise wert und glaube ich, dass das dann sowas hervorruft. Aber klingt super, klingt nach einem super guten Read, nach einem super guten Sommerread auch einfach.
Ja. Es ist ja auch relativ kurz. Also es sind so 200 Seiten.
Okay. Mich hat es total erinnert an, kennst du die Serie Midnight Diner?
Nee.
Das ist eine japanische Serie mit, also im Original gibt es mehrere Staffeln. Auf Netflix gibt es, glaube ich, nur zwei.
Mhm.
Und das ist halt, also ähnlicher Vibe, weil das spielt auch in so einem Restaurant und da dreht sich auch immer alles um Essen. Also es ist manchmal ist es so ein bisschen wie bei, wie es so klang ist bei Kamigawa Food Detectives, dass du halt sagst, ein Essen aus der Kindheit, wo Leute dann irgendwie sowas mit verbinden. Manchmal ist es aber auch irgendwie ein Essen als Gesprächsstarter und solche Geschichten oder sowas wie ja, der kommt immer jede Woche am Dienstag, ist immer das Gleiche, was eigentlich seine Geschichte so ungefähr ist. Auch so ein bisschen einfach anhand von Essen werden dann die Charaktere so ein bisschen aufgeschlüsselt und mit diesem weisen Restaurantbesitzer hinter der Theke sozusagen. Ist, glaube ich, ein gutes Companion-Piece zu dem Buch. Also
ja, klingt so. Ist das Fiktion oder ist das Doku eher?
Das ist Fiktion, ja.
Ach.
Genau, das ist Fiktion. Gibt es, wie gesagt, glaube ich, also eigentlich sind es 5 Staffeln, bei Netflix gibt es, glaube ich, 2 tatsächlich.
Ich gucke auf meiner Lieblingsseite nach, werstreamt.es.
Ja.
Aber genial. Oh, ja, Cookies. Oh. Ja, bei Netflix.
Genau. Ja, das ist auch so, es hat auch so ein bisschen, es haucht so in Richtung Magical Realism, weil es halt so My Diner is open from midnight to 7. Ich habe hier nur Bier, Sake, Shochu und Miso-Suppe auf der Karte. Aber ich kann alles machen, wenn die Leute die Zutaten mitbringen. So.
Ja.
So, das ist so der Twist. Also wirklich eine sehr gute Serie. Und also ich habe auf jeden Fall jetzt schon Kamogawa Food Detectives auf meine Liste geschrieben. Und diese Liste kann ich jetzt viel besser abarbeiten, seitdem ich Mitglied in den Bücherhallen bin, in Bücherhallen Hamburg, weil ich gebe sehr gern Geld für Bücher aus.
Wer nicht.
Aber ich habe irgendwie festgestellt, bei mir ist die Hemmschwelle kleiner, mit dem Lesen anzufangen, wenn ich sage, okay, ich gehe in die Bücherei und ich lade mir mal so 3-4 Bücher von meiner Liste aus. So, weil wenn ich sie zurückgeben muss, ohne sie gelesen zu haben, dann ist das so. Kann ich ja wieder ausleihen irgendwann. Und ist einfach so eine sehr niedrigschwellig und sehr low risk einfach, ne? Weil du halt nicht, auch wenn du weißt, okay, du liest dieses Buch bestimmt irgendwann, aber wenn du es dann kaufen möchtest, gerade ist neu im Hardcover, sind halt trotzdem noch 30 Euro dann. Oder vielleicht sogar noch mehr manchmal, die man ausgeben muss. Und ja, deswegen Bücherhallen, beste Erfindung. Also ich habe es, glaube ich, schon mal, wir hatten kurz darüber gesprochen, ob ich schon mal im Cast erwähnt hatte oder nur im Discord. Aber selbst wenn ich es schon mal erwähnt habe im Cast, nochmal große Empfehlung, einfach Mitglied in der lokalen Bücherei zu werden. Gibt es noch ganz, ganz viele andere Services, die da mit drin sind. Man kann sich auch Dinge ausleihen. Also, weiß ich nicht, wenn man einen Akkubohrer braucht, in größeren Büchereien gibt es auch einen Akkubohrer, den man sich leihen kann, zum Beispiel. Und ja, ich glaube, solche Institutionen können Unterstützung gebrauchen, auf jeden Fall, weil viele Leute, die da arbeiten, arbeiten ja auch ehrenamtlich. So. Und das ist ein Riesenaufwand, sowas zu betreiben, glaube ich. Und dafür sind die Mitgliedsbeiträge in den meisten Fällen auch echt ein Witz. So, also in Hamburg zahlt man, glaube ich, 40 Euro im Jahr. So, das ist absurd. Das ist gar nichts. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt, klar, ich war natürlich auch in letzte Woche auch 3 Tage im Krankenhaus wegen der OP, aber ich habe mir, glaube ich, bis jetzt 4 Bücher ausgeliehen und alle 4 gelesen bis jetzt. So.
Ach, krass.
Das war auch jetzt schon vor der OP so, ne? Und deswegen, ja, es war einfach so ein bisschen der minimale Druck nach dem Motto, okay, in dem Monat muss ich zurückgeben, vielleicht soll ich mal reinlesen, dann kommt man da vielleicht in so einen Flow und liest einfach und ist man einfach durch bei den meisten kürzeren Büchern. Aber auch eben das geringe Risiko, wenn man sagt, ja, wenn ich nicht reinkomme, dann, mein Gott, gebe ich es halt zurück. So.
Ja, ich glaube, die Schwelle ist niedriger, einfach auch abzubrechen, wenn es einem nicht gefällt. Wenn du es gekauft hast, denkst du dir so, das muss ja jetzt irgendwie, das Geld muss ja irgendwie in Zeit umgewandelt werden, die man damit verbringt.
Ja, voll. Voll. Und genau, weil ich glaube, wir auch beide Fans davon sind, Dinge einfach mal abzubrechen auch. So, wenn es einem nicht gefällt. So, ne?
Ja.
Ist das eine gute Sache? Leichter
gesagt als getan, aber prinzipiell ist das eine extrem gute Sache.
Ja. Ja. Spiele, Serien, Bücher.
Beziehungen. Weißt
du, vor allem, wenn es einem nicht mehr gut tut, sollte man diese Sachen dann abbrechen, ja.
Ja, aber da ist halt besonders schwierig.
Das stimmt. Das stimmt. Also mit Büchern rantasten oder so. Von der Bücherhalle zum Breakup.
Ja, du, das sagst du so, ne? Aber das ist wirklich so, dass du Dinge üben musst, einfach mal loszulassen. Und ich habe doch, als ich über Puzzle gesprochen habe, das schon gesagt, so einfach direkt danach wieder kaputt machen. Vielleicht nicht mal das letzte Stück reinpacken, das letzte Puzzleteil. Ja. Einfach nicht reinpacken, direkt abbrechen. Und das ist so ein Habitus, den man lernen kann. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen reinkommen und nicht so an allem hängen.
Ja.
Was man ja meistens macht, weil man schon sehr viel Zeit und oder Geld investiert hat, aber auch
einfach mal loslassen.
Oh, nicht machen, ja.
Ja. Natürlich fänden wir es sehr schade, wenn ihr diesen Podcast loslasst. Aber falls das euer Wunsch sein sollte, let it go. Wenn nicht, wenn ihr dranbleiben wollt, dann hilft es uns, wenn ihr den Podcast teilt mit eurer Gang und uns bei Apple Podcasts oder Spotify Sterne dalasst. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de und auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykills. Bei YouTube auch auf jeden Fall, wo ich gerade Heartworm spiele. Und bei meinem Steady-Newsletter, der fast bei 100 Subscribern ist.
Nice.
Ich habe auch 2 Unterstützer, treue Unterstützer. Aber fast 100. Ich meine, ich mache den jetzt schon Jahre. Da kann er langsam auch mal auf über 100 kommen, finde ich. Zieht sich so ein bisschen, aber da bin ich aufgeregt. Gab jetzt einen kleinen Sprung letztens und wir sind jetzt wirklich knapp vor 100.
Das freut mich. Ja, dann ist er bei der nächsten Folge ja dann auf jeden Fall vielleicht die 100 geknackt.
Ich glaube, dass wir die 200. Lost Levels Episode feiern, bevor ich 100 Newsletter-Subscriber habe. Aber doch ganz realistisch. Es ist ja okay.
Ja.
Es ist okay.
Wir gucken mal. Mich findet ihr auf jeden Fall bis zur 200. Lost Levels Folge und darüber hinaus im gesamten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank natürlich wie immer auch an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.